ohne der Scheiße hätten wir auch keinen Auftrag. Und aus dieser Klärschlammasche wird dann eben der Phosphor extrahiert.
Mineraldünger herzustellen ist sehr energieintensiv und die Importe sind oft schwierig. Lokalere Quellen zu haben ist positiv. Oft ist es eine Abhängigkeit von nicht gerade demokratischen Nachbarn.
Wir haben eine sehr wesentliche Rolle auch bei diesem Prozess, da wir doch eine sehr große und bedeutsame Unternehmung der Stadt Wien sind.
Öffentliche Organisationen natürlich auch eine Vorbildwirkung.
Das ist ein Weg in die Wirtschaft von morgen. Willkommen bei Full Circle, dem Podcast über Kreislaufwirtschaft und wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Ich bin Nadja Hahn. Ich spreche mit Menschen, die Lösungen finden, wie wir Rohstoffe länger im Kreislauf halten, damit Geld verdienen und der Umwelt etwas Gutes tun.
Bei uns geht's heute, salopp gesagt, um Scheiße und zwar ganz genau gesagt um heiße Scheiße. Das ist mir jetzt von der Zunge gerollt, das macht Spaß. Wir reden drüber, was man aus dieser Scheiße machen kann, nämlich zum Beispiel Düngemittel. Und da sind wir schon mitten im Thema Kreislaufwirtschaft. Und wir schauen uns heute an, wie wichtig das für die Rohstoffversorgung der Stadt Wien ist. Zu Gast bei mir ist Caroline Reutner, sie ist von den Wiener Stadtwerken. Dazu gehören viele Geschäftsfelder und zum Beispiel auch die Wienenergie und über die Projekte der Wienenergie sprechen wir heute. Die Caroline Reutner ist bei den Wiener Stadtwerken zuständig für Kreislaufwirtschaft und sie hat auch an der Kreislaufwirtschaftsstrategie der Stadt Wien mitgearbeitet, richtig?
Genau.
Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Unsere Expertin heute ist Sigrid Stagel. Sie ist eine bekannte Klimaökonomin von der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie war Wissenschaftlerin des Jahres 2024. Sie kennen sie aus vielen Interviews. Wir kennen uns aus meiner Zeit beim ORF. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir sprechen heute über eine Phosphoranlage der Stadt Wien, wo aus dem Klärschlamm der Phosphor herausgeholt wird. Und wir sprechen auch über die vermeintlichen Müllberge, die die Windkraft produzieren soll. Das ist ja ein großes Thema in den sozialen Netzwerken. Wir schauen uns an, was dran ist und was das mit der Kreislaufwirtschaft zu tun hat. Aber vorab möchte ich immer gerne von Ihnen beiden wissen, warum Sie dieses Thema Kreislaufwirtschaft ganz persönlich so interessiert. Ich schaue Sie jetzt an, weil ich weiß, Sie haben das an der TU studiert, Sie haben sogar ein PhD gemacht, Sie waren dann bei PricewaterhouseCoopers. Warum?
Ja, das beginnt eigentlich schon relativ früh in meiner Jugendzeit, wo mich einfach das Thema, dazu mal noch die Abfallwirtschaft, immer sehr fasziniert hat, weil ich mir eigentlich immer schon dachte, das sind doch eigentlich Rohstoffe und nicht Abfälle. Und auch diese Genese von Rohstoffen, da ist einfach viel Energieverbrauch und auch anderer Verbrauch von Wasser und dergleichen damit einhergehend. Und irgendwie auch die Faszination, dass wir diese Welt damit auch erschaffen, aber auch irgendwie die Erkenntnis, wir sollten das auch weiter nutzen. Das hat kein Ende. Also das sind einfach Rohstoffe und da hat mich natürlich auch, dazu mal war das ein Boom, dieses ganze Cradle-to-Cradle-Konzept von Michael Braungart, das hat mich natürlich auch sehr fasziniert. Und so habe ich dann eigentlich mit einer interessanterweise auch ökonomischen Schulausbildung total die andere Richtung interessiert und habe mir das quasi als meine Lebensaufgabe, mich diesem Thema zu widmen und ja, bin sehr froh, dann auch so viele verschiedene Stationen dazu gehabt zu haben, die mich trotzdem zu diesem Thema gebracht haben.
Frau Stagel, was ist es bei Ihnen? Ich weiß, Sie haben auch auf der Uni, auf der WU kämpfen müssen für dieses Fach, das Sie heute unterrichten. Sie sind es gewohnt, auch in diesem Bereich harte Bretter zu bohren. Warum tun Sie es?
Naja, ökologische Ökonomie beschäftigt sich ja nicht nur mit Klima, beschäftigt sich nicht nur mit Biodiversität, beschäftigt sich nicht nur mit Land oder Wasser, sondern es beschäftigt sich rundherum mit allen Dimensionen, die relevant sind, die halt nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen. Und da gehört halt der Materialverbrauch, der Ressourcenverbrauch, wo Kreislaufwirtschaft halt die Lösung dafür ist, integral dazu. Ohne dem können wir es nicht schaffen. Ohne dem können wir es nicht schaffen, in den anderen Dimensionen erfolgreich zu sein. Und deswegen ist das sozusagen ein Schlüssel für nachhaltiges Wirtschaften.
Warum gehört das Thema an die WU?
weil es an der WU ums Wirtschaften geht und es geht um erfolgreiches Wirtschaften. Wenn uns die Bestände wie fossile Energieträger oder assimilative Kapazität der Atmosphäre oder Wasser, Grundwasser abhanden kommen, dann müssen wir umdenken. Dann müssen wir eine Art des Wirtschaftens vorschlagen, wo die Ströme und die Bestände in einem Einklang sind. Das heißt, wo wir die im Blick haben und darauf achten, dass wir langfristig genauso wirtschaften können und nicht nur keinen Schaden anrichten, sondern sogar regenerieren, damit es wirklich langfristig gut funktionieren kann. Das ist erfolgreiches Wirtschaften, das ist ein inhärentes Thema der Wirtschaftsuniversität.
Vielen Dank. Steigen wir gleich ins Thema ein. Ich beginne ja immer mit einer Zahl, die das Thema illustriert. Diesmal geht es um Phosphor. Wir haben schon darüber gesprochen. Und die Zahl, die ich heute bringe, die Zahl ist nahe null. Was will ich damit sagen? Österreichs Industrie und Landwirtschaft sind fast vollständig auf Phosphorimporte angewiesen. Aber ohne Phosphor gibt es keine moderne Landwirtschaft. Wir brauchen den Phosphor für Düngemittel. Und in der EU gilt Phosphor sogar als kritischer Rohstoff. Und dieser Rohstoff steckt eben im Klärschlamm, also sprichwörtlich in der Scheiße. Und die haben wir ja. Also, was machen wir damit? Frau Reutner, die Wien Energie hat eine Anlage gebaut, um aus dem Klärschlamm Phosphor herauszuholen. Die ist in Simmering. Wie weit sind wir da? Wie funktioniert das? Was ist die große Idee dieser Anlage?
Vielleicht zu Beginn, also es wurde quasi aus dieser Pilotanlage jetzt eine geplante dann Großanlage.
Also es war mal ein Pilotprojekt?
Genau, weil da hätte ich jetzt auch gleich den Connect zur Wissenschaft. Das ist natürlich ein erforschtes Thema. Das heißt, auch hier kann man auch gleich zu Beginn sagen, war das auch immer in Kooperation auch mit Wissenschaftlerinnen, weil das natürlich im Abwasserbereich auch Expertinnen bedarf, die sich auch mit dieser Scheiße, so wie sie es ausgedrückt haben, gut auskennen. Wir hatten die Technologie natürlich so oder so, wenn wir jetzt an die Verbrennung denken. Und hier kamen die richtigen Stakeholderinnen, sage ich jetzt auch mal, zusammen und haben quasi dann dieses Projekt ins Leben gerufen. Hier geht es eben darum, dass wir einen Teil dieser Kette darstellen. Weil ohne die Scheiße hätten wir auch keinen Auftrag. Das heißt, insofern bieten wir die Lösung für Kläranlagenbetreiber, die quasi mit ihrer Scheiße wohin müssen. Wir haben jetzt die Expertise und die Technologie, daraus eben Phosphor zu extrahieren.
Was passiert denn mit dem Klärschlamm? Wird getrocknet, oder?
Genau, also der Klärschlamm ist ja mal eine feuchte Sache. Das heißt, der muss einmal zuerst auch getrocknet werden und dann kommt es eben zu einer möglichst effizienten Verbrennung. Und aus dieser Klärschlammasche wird dann eben der Phosphor extrahiert. Was eben auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist zu sagen, dass Klärschlamm nicht per se eine feine Sache ist. Das heißt, da gibt es auch Schadstoffe. Das heißt, dieser Verbrennungsprozess hat auch im Hinblick darauf Vorteile. Und so konnten wir eben auch technologisch die Expertise aus der Abfallverbrennung, die wir ja schon seit Jahrzehnten haben, auch da gut einsetzen und kombinieren. Und das ist quasi die Lösung, die wir jetzt anbieten.
Und wir müssen diese Lösung erarbeiten, weil uns das Abfallrecht auch vorschreibt, ne? Und die EU uns vorschreibt.
Genau, also diese Abfallverbrennungsverordnung gibt es auch quasi diesen gesetzlichen Rahmen und insofern auch die gesetzliche Verpflichtung, die betrifft primär natürlich die Kläranlagenbetreiberinnen. Wir sind, wie gesagt, eben ein Teil dieser Kette, kommt uns natürlich auch gelegen. Also es ist natürlich toll, dass wir hier auch diesen gesetzlichen Auftrag gewissermaßen erfüllen können und dazu beitragen, dass dieser wertvolle Rohstoff auch in den Kreislauf wieder zurückkehrt.
Und wie weit ist die Wien Energie da schon? Wird da schon Phosphor extrahiert oder ist das noch in der Planung?
Genau, das ist dieser typische Prozess von Pilotprojekt hin zu quasi der skalierbaren Anlage, Großanlage, wie auch immer man es nennen mag. Und da sind wir jetzt auch schon angelangt. Also wir haben quasi jetzt wirklich ein Konzept und eine Form dieser Leistung und dieses Geschäftsmodells so weit entwickelt, dass es jetzt eben in die Planung und Errichtung einer großen Anlage geht.
Die aber noch nicht läuft.
Genau, das ist okay. Eben noch der Planungsprozess.
Und wann gibt es da ein Startdatum, das anvisiert wird?
Die Planung läuft dazu, aber das genaue Startdatum, also wann dann die Anlage jetzt wirklich gesetzt eröffnet werden soll, die wüsste ich jetzt aktuell nicht.
Aber wovon sprechen wir? Sprechen wir von einem Jahr, von fünf?
Also in den nächsten Jahren. Wir müssen ja quasi ab 2033 diese Mengen erbringen. Das heißt, idealerweise sollten wir da schon betriebsbereit sein.
Was ist denn das Potenzial oder wer wären denn die Kunden von diesem Phosphor?
Die Kundinnen wären vor allem die Landwirtschaft, weil Phosphor ja eben ein essentieller Rohstoff oder Element ist, das eben für Pflanzen, für Wachstum, aber auch für uns Menschen sehr wichtig ist. Also insofern, und da muss man vielleicht auch noch genauer werden, es sind ja eigentlich die Düngemittel, die das transportieren. Also Phosphor kann man jetzt auch nicht einfach so auf den Boden streuen. Also insofern über Düngemittel oder sonstige Methoden, das in den Boden zu verarbeiten, sodass es die Pflanzen ideal aufnehmen können, das wird sich dann zeigen. Da bin ich jetzt keine Expertin, aber das wäre sicher eine der wichtigsten Abnehmerinnen, auch jetzt im Sinne von dieser Kreislaufführung von Phosphor, wo wir wirklich sagen, dieser wichtige Rohstoff sollte auch den Einsatz bekommen, den wir auch aus unterschiedlichen Gründen als sehr wichtig erachten.
Frau Stagel, schauen wir uns das Bild ein bisschen größer an. Warum ist denn das so wichtig? Da geht es ja auch um Unabhängigkeit der Stadt Wien. Ne?
Klar, weil Phosphor ist einerseits ein kritischer Rohstoff innerhalb der EU, so eingestuft. Österreich hat keine Vorkommen, die ökonomisch relevant sind. Und daher ist, wenn etwas aus einem Abfall, aus dem ultimativen Abfallprodukt etwas geschaffen werden kann, was uns dann in der Nahrungsmittelproduktion wieder dienlich ist, dann ist das wirklich nicht nur Kreislaufwirtschaft, ich würde sagen, das geht auch in die Richtung regeneratives Wirtschaften, dass man etwas verbessert, aus einem Abfallprodukt etwas generiert, was dann wieder ein Input in einen anderen Produktionsprozess sein kann, der aber nicht nur einen bestehenden ersetzt, sondern halt auch eine lokale Quelle erschließt und damit die Resilienz unseres gesamten Wirtschaftssystems erhöht.
Also es ist wirklich ein großes Thema, wo es um Unabhängigkeit und Resilienz geht.
Absolut. Und wir hören Sie, Mineraldünger herzustellen ist sehr energieintensiv. Das ist jedes Mal, wenn es eine fossile Energiekrise gibt, und leider haben wir die ja regelmäßig und in recht kurzen Abständen dieser Tage, dann ist es ja immer die Diskussion darüber, dass der Mineraldünger jetzt wieder teurer geworden ist, weil die fossile Energie teurer geworden ist.
Jetzt steckt er gerade in der Straße von Hormus, oder?
Genau. Und die Importe sind oft schwierig aufgrund von geopolitischen Überwerfungen. Das heißt, hier lokalere Quellen zu haben, ist positiv. Die Frage bleibt natürlich, inwiefern das Herstellen von Dünger, der Phosphor enthält, wie energieintensiv der auch in Österreich sein wird.
Frau Reutner, haben Sie darauf eine Antwort?
Da dieser Schritt dann von den Düngemittelproduzenten übernommen wird, nehme ich an, dass die sich genauso auch damit befassen werden, wie energieintensiv dann wiederum diese Produktion von Düngemitteln mit diesem Extrakt ist. Kann leider aber keine Auskunft dazu geben. Ich nehme aber an, da es gerade in einer Kette ist, wo das Projekt generell auch das Ziel natürlich verfolgt, nicht nur auf Kreislaufwirtschaft, sondern überhaupt zu diesem Klimaschutz beizutragen, würde ich annehmen, dass es mitbedacht wird. Aber ich habe leider keine Zahlen, darauf eingehen zu können.
Vielleicht können Sie uns ein bisschen schildern, warum dieses Phosphorprojekt für die Wien Energie jetzt wichtig ist, also auch für das Geschäftsmodell langfristig, weil es muss sich ja rechnen, sonst tut man es nicht. Es kostet viel Geld.
Ja, wie vielleicht jetzt schon vorhin erwähnt, sind viele Projekte, die den Sticker Kreislaufwirtschaft drauf haben, aber im Endeffekt auch dazu beitragen sollen, dass die Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe auch dem Klimaschutz sich widmen, sei es mit den Geschäftsmodellen, aber auch mit einzelnen Initiativen. Und hier wurde einfach auch erkannt, dass dieses Projekt eben, wie wir jetzt schon gehört haben, Düngemittelproduktion ist sehr energieintensiv. Wir haben die Expertise zur thermischen Verwertung. Es gibt den Bedarf. Ich würde sagen, es waren viele Faktoren, die das quasi aufgebracht haben und auch generell dieser Anspruch, auch immer nach Innovationen zu suchen, offen für Innovationen zu sein. Und so war diese Geschäftsmodellentwicklung auch, würde ich sagen, durch verschiedenste Faktoren getrieben.
Soll das ein Pfeiler werden der Umsätze oder wie passt das ins große Ganze, wohin die Reise geht bei der Wien Energie?
Ich glaube, wenn man jetzt auch auf andere Projekte blickt, ist der Anspruch immer jener, auch nach ökologischen Alternativen zu suchen. Es gibt auch Projekte, da geht es um die Herstellung von Gasen aus Reststoffen, also weil wir auch eben mit Erdgas
das natürlich... Das Waste-to-Value-Projekt,
genau,
auch in Simmering.
Und dieses Hinterfragen, deshalb gibt es auch bei der Wien Energie ein eigenes, hervorragendes Team, das sich nur mit solchen Fragestellungen befasst, wenn man einfach erkennt, das Geschäftsmodell bietet auch viele Erweiterungen, sage ich jetzt einmal. Und hier könnte man sagen, die thermische Verwertung ist schon seit Jahrzehnten eben unser Geschäftsmodell. Es gibt einen Versorgungsauftrag, würde ich auch sagen, jetzt mal an die Stadt Wien. Also das natürlich, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Das heißt, auch hier könnte man sagen, von Seiten Stadt Wien liegt natürlich auch das Interesse da, dass aus Klärschlamm, wenn man ein Potenzial erkennt, dass man daraus einen sehr wichtigen Rohstoff gewinnt, dass das auch im regionalen Umfeld dann auch erwirtschaftet oder eben rückgeführt
werden
kann.
Also langfristig soll das zum Umsatz beitragen?
Genau, also es sollte einfach, klar, sonst hätten wir es nicht gemacht, ein Geschäftsmodell muss auch kostendeckend sein. Genaue Details kann und will ich jetzt auch nicht dazu sagen, aber die Fragen hat man sich gestellt, man hat dazu diesen Business Case gerechnet und…
Ja, weil es Teil der Kreislaufwirtschaftsstrategie und der Klimastrategie der Stadt Wien ist.
Ich weiß, das ist für ein bisschen, was war zuerst, das kann ich leider nicht beantworten, aber es hat einen Beitrag zur Strategie. Ich würde es mal so sagen, aber nicht im Sinne von Initiativen, sondern gekommen zu bleiben, ein Geschäftsmodell, das eben
okay.
Versorgungssicherheit beiträgt.
Frau Stagel, warum ist das so wichtig, dass die Stadt Wien da vorangeht? Macht das sonst keiner? Warum hat die Stadt Wien hier den wichtigsten Hebel?
Naja, öffentliche Organisationen natürlich auch eine Vorbildwirkung. Auf der anderen Seite geht es auch darum, zu zeigen, dass der öffentliche Sektor nicht nur abwickelt und erledigt, sondern auch innovativ sein kann. Und finde, dass das ein sehr schönes Beispiel ist. Man nennt das in der Literatur auch industrielle Symbiose. Also, dass man ein Problem löst sozusagen, ein Abfallproblem löst und daraus einen Wertstoff generiert, etwas und in dem Fall sogar einen kritischen Rohstoff. Das ist eine schöne Sache.
Muss das ein Geschäft sein?
Müssen die Wiener Stadtwerke, glaube ich, erledigen, sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde meinen, dass es ein gesellschaftlicher Auftrag sein kann, zur kritischen Rohstoffversorgung beizutragen. Aber selbstverständlich müssen auch öffentliche Organisationen mit ihrem Geld sorgsam umgehen. Aber hauptsächlich geht es ja darum, gesellschaftliche Herausforderungen zu adressieren. Da tragen sie damit bei mit dem Projekt.
Kommen wir zum zweiten großen Thema, zur erneuerbaren Energie. Die Windkraft müssen wir massiv ausbauen. Das macht auch die Wien Energie, arbeitet da sehr stark daran. Aber momentan sind die sozialen Medien voll mit Desinformation, mit Mythen, dass die Windenergie da ein großes Müllproblem hat und dass die Materialien dann am Ende ihres Lebens im Boden verscharrt werden und dass das alles viel, viel schlimmer ist und mehr schadet, als es nützt. Hat die Windkraft ein Müllproblem und wird der Müll einfach vergraben? Stimmt das? Oder recyceln wir diese Windkraftanlagen?
Diese Frage, ja, ist aktuell zunehmend, weil wir eben bei vielen Anlagen kommt man einfach, wenn die durchschnittliche Nutzungsdauer 20 bis 25 Jahre ist, kommt diese Frage. Ich würde sagen, unterschiedliche Anbieter agieren hier anders.
Ich habe eine Zahl gelesen, dass 80-90% eines Windkraftes recycelt werden können. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also auch diese Informationen liegen mir vor, dass der Großteil recycelbar ist. Schwieriger wird es, wenn man eine Windkraftanlage besteht, ja eigentlich auch aus sehr klassischen Materialien wie Stahl und Beton, aber dann kommen die Verbundstoffe ins Spiel und die sind eigentlich das Problem. Das
heißt, was sind das für Stoffe?
Um es einfach auszudrücken, die sind einfach schwierig zu recyceln, weil sie eine Mischung an Materialien darstellen, die meistens schwer wieder auseinandertrennen. Sind.
Also was ist das, Metalle?
Oder auch Gefahrenstoffe enthalten, die dann zum Teil auch problematisch sind, wenn man sie in einen gewöhnlichen Recyclingstrom fließen lässt. Das heißt, die brauchen eine eigene Form von Recycling, wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein stoffliches Recycling vorantreiben. Ich glaube, ich muss nachdenken, Glasfaser, Kunststoff ist eins der Verbundmaterialien, die zum Beispiel eben bei den Rotorblättern eingesetzt werden.
Also, wir haben gehört, 80-90% eines Windrades sind recycelbar. Wie weit sind wir denn da schon? Oder wie weit ist die Wien-Energie da schon? Wie viel kann schon recycelt werden?
Also, die Problematik ist uns natürlich auch bewusst und bekannt, weshalb wir jetzt unterschiedliche Projekte laufen haben, um eben herauszufinden, wie kann man mit diesem Abfallende von Windkraftanlagen bestmöglich umgehen. Weil klar, die klassischste Variante ist wahrscheinlich, dennoch, oder die einfachste ist einfach zu deponieren. Aber es gibt dann einen sehr hohen Anteil oder gar vielleicht der Großteil, der von dieser Infrastruktur eigentlich recycelbar ist. Natürlich braucht es dafür auch die richtigen Anbieter, die einem diese Recyclingleistungen auch ermöglichen. Das heißt, es ist momentan noch die Phase oder es prägt uns sehr die Überlegung, welche Optionen gibt es, welche eignen sich für unsere Anlagen.
Das heißt, das wissen wir noch nicht, das wird noch erforscht. Damit ist die Wien Energie momentan noch
ein
beschäftigt.
Ein großes Projekt, mit dem wir uns gerade beschäftigen, ja.
Wie würde denn das ein Geschäftsmodell von einer Wien Energie verändern können im besten Fall, wenn man so ein Recycling vornimmt? Ist da auch ein Business Case drinnen, Frau Stagel?
Naja, es ist auf alle Fälle wichtig, dass sich die Wiener Energie damit beschäftigt, denn global gesehen sind 45% der CO2-Emissionen mit dem Materialverbrauch verbunden. Das heißt also, es reicht nicht aus, damit wir dekarbonisieren, dass wir uns mit Dekarbonisierung des Energiesystems beschäftigen, im Sinne von der Stromgenerierung. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, aber wir müssen uns auch mit der Materialseite beschäftigen. Also insofern ist das wichtig. Und wenn die Materialseite für so viele CO2-Emissionen verantwortlich ist, wenn die CO2-Preise steigen, und das ist meines Erachtens unvermeidbar, dann wird sich das auswirken auf die Geschäftsmodelle. Und in dem Sinne ist es nützlich, dass sich die Windenergie damit beschäftigt, um vorbereitet zu sein.
Also das heißt, dass die Rohstoffe, die recycelten Rohstoffe dann zur Verfügung stehen und wir sie nicht teuer von woanders einkaufen müssen.
Ganz genau.
Okay, also da ist der Business Case, aber wir hören, dass wir da wirklich noch ganz am Anfang stehen.
So höre ich es.
Okay, was würde denn das aus Ihrer Sicht jetzt bringen? Hilft uns das, uns gegen Preisschocks zu wappnen? Also was ist die langfristige wirtschaftliche Strategie dahinter?
Naja, es ist ja so, dass wir auch bei den erneuerbaren Technologien, bei Photovoltaikanlagen noch ein bisschen mehr, aber auch bei Windkraftanlagen sehr stark von Importen abhängig sind. Das ist weniger problematisch, als wenn wir bei den Importen von fossilen Energieträgern abhängig sind, weil wenn uns einmal ein Jahr lang keine Rotorblätter oder ein Jahr lang keine PV-Anlagen geliefert werden, dann können die bestehenden sehr wohl noch weiter produzieren. Wenn ein Jahr lang kein Gas geliefert würde, dann ist das desaströs. Also insofern ist das schon ein anderes Kaliber vom Problem. Aber es ist trotzdem eine starke Abhängigkeit und oft ist es eine Abhängigkeit von nicht gerade demokratischen Nachbarn ums Eck, sondern mit weiten Transportwegen und mit geopolitischen problematischen Beziehungen, potenziell. Ja, und die ändern sich ja manchmal. So, also aus dieser Resilienzdenke heraus ist es natürlich nützlich zu schauen, wie können wir die Energieinfrastrukturen wieder so aufbereiten, dass sie wieder entweder zu einer anderen Produktion oder wieder zu neuen Energieinfrastrukturen führen können. Und dazu brauchen wir aber auch natürlich eine europäische Industrie, die erneuerbaren Energieinfrastrukturen bauen kann, in dem Fall Windräder.
Mhm. Wo steht Österreich denn da?
Das ist interessant, weil wir reden sehr oft darüber, dass Österreich so einen starken Zulieferanteil zur Verbrennermotor-Autoindustrie hat. Wir haben aber auch eine relativ starke Zulieferindustrie für Windkraftanlagen. Die Windkraftanlagen werden nicht in Österreich gebaut, aber österreichische Firmen liefern zu den dänischen Firmen beispielsweise. Und das finde ich eine wirklich spannende österreichische Erfolgsgeschichte auch.
Habe ich noch nie gehört. Was liefern wir denn zu? Wer macht denn das?
Im Detail kann ich Ihnen das nicht sagen, müsste ich recherchieren, aber ich habe es vor kurzem von einer sehr wissenden Quelle gehört und habe das sehr interessant gefunden, weil das so selten vorkommt, was ich schade finde. Und deswegen wollte ich es erwähnen.
Also auch hier könnte sich ein ganz neuer Industriezweig etablieren oder hat sich schon etabliert?
Natürlich. Ich meine, da können wir auf Josef Schumpeter zurückgehen, bekannter österreichischer Ökonom natürlich, der gesagt hat, wenn es eng wird, wenn wir in Krisen sind, dann entsteht oft Neuartiges. Und das ist so eine Situation, dass es eine Transformation braucht, dass es eine Veränderung braucht, die Produktionsweise verändert sich und das sind kluge Köpfe, die in österreichischen Betrieben arbeiten und die Neues erfinden.
Und die Rolle der Stadt Wien da wieder ist wichtig als Auftraggeber oder welche Rolle spielt da die Stadt?
Naja, es ist generell so, dass die öffentliche Hand und die Stadt Wien ist natürlich Teil davon, bei so Innovationsprozessen eine ganz wichtige Rolle hat, weil am Anfang wird Innovation mit Forschungsprojekten gefördert, sei das im Betrieb oder sei das in Forschungsinstituten. Irgendwann dann ist es marktreif und dazwischen gibt es, was man in der Innovationsökonomie das Valley of Death nennt, also das Tal des Todes.
Weil das da Tal der Tränen, weil noch kein Geld fließt, oder?
Genau, weil halt nicht mehr förderwürdig als Forschungsprojekt, weil eigentlich schon durchgedacht, aber halt noch nicht so weit im Produktionsprozess, dass man die Produktionskosten so runtergebracht hat, dass es wirklich marktfähig ist. Und da kann die öffentliche Hand eine wirklich wichtige Rolle spielen durch innovative öffentliche Beschaffung. Und da macht die Stadt Wien und der Bund Österreichs auch eigene Programme aufliegen, wo es genau darum geht, spannende Lösungen, die aber noch nicht ganz marktfähig sind, mit der Nachfrage dann durch dieses Valley of Death durchzutragen.
Also, dass man da Aufträge hat und über Wasser bleiben kann.
Ganz genau.
Ja, das passiert. Frau Reutner, welche Rolle spielt da die Windenergie?
Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich glaube, was auch eine spannende Erkenntnis ist, ist dieser ganze Schwung und der ist auch einfach essentiell zu erneuerbaren Energien, auch im regional, städtisch, wie auch immer man es, wie groß man es sieht, geht natürlich mit ganz vielen Ressourcen, Anlagen einher. Und ich finde es auch sehr bewundernswert, wie heutzutage auch schon ans Ende gedacht wird. Also dieses Bewusstsein zu Energieinfrastruktur geht einfach auch mit einem massiven Ressourcenverbrauch einher. Aber ich denke das jetzt schon mit und versuche jetzt schon Lösungen zu antizipieren, damit, ich sage jetzt mal 20 Jahre später, es eine Lösung gibt, dass man jetzt schon beginnt. Klar, man kann immer sagen, hätte man noch früher machen können, aber ich finde das, wie das Thema Forschung und innovationsoffen und Startup-offen zu sein, weil es sind oftmals auch Lösungen, die da draußen schlummern und erkannt werden müssen oder auch in anderen Ländern erprobt werden.
Und ja, gut, deshalb gibt es zum Beispiel das Climate Lab, ne?
Genau,
in der Spittelau in Wien, um genau diese Menschen zusammenzubringen.
Absolut, ja.
Frau Reutner, die Stadt Wien hat eine Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet vor einem Jahr. Da gibt es große Ziele, wie wir dekarbonisieren, wie wir zirkuläre Wirtschaftsprozesse fördern, wie wir Innovationen fördern in der Stadt. Welche Rolle spielen die Wiener Stadtwerke in diesem Prozess?
Ich würde sagen, wir haben eine sehr wesentliche Rolle auch bei diesem Prozess, da wir doch eine sehr große und bedeutsame Unternehmung der Stadt Wien sind, mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die wir verfolgen, die eben auch einen Beitrag zu dieser Strategie haben können und auch sollen. Und insofern waren wir auch bei diesem Prozess der Erarbeitung der Kreislaufwirtschaftsstrategie der Stadt Wien involviert und haben auch bei unterschiedlichen Schwerpunktthemen, aber auch Initiativen eine aktive Rolle und sei es jetzt, wie wir schon besprochen hatten, das Phosphor Recycling, das natürlich auch ein zirkuläres Wien ermöglicht, aber auch Themen wie eben, wie können wir nachhaltig bauen und dergleichen. Das sind natürlich auch Themen, die uns betreffen und wo wir natürlich hier in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien Ideen sammeln, ausprobieren und insofern diese Arbeit eine gute Zusammenarbeit.
Warum ist es so wichtig, Frau Reutner, dass Wien eine Kreislaufwirtschaftsstrategie hat? Was bedeutet das für die regionalen Betriebe in der Stadt? Wie fördert das das Umdenken?
Es ist ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, weil man erkannt hat, dass es nicht nur notwendig ist, sondern dass es auch Sinn macht. Also theoretisch leben wir auf sehr engem Raum. Es sind Rohstoffe da. Wir wachsen auch. Insofern wäre allein von dem Gedanken her, das, was schon vor Ort ist, zu nutzen, sehr smart.
Also wir sitzen auf großen Schätzen, die wir nicht heben.
Genau, oder einfach noch nicht die richtigen Kooperationspartnerinnen gefunden haben, um einen Kreislauf zu etablieren. Und hier sind einfach sehr wichtige Stoßrichtungen in dieser Wiener Strategie verankert, die mal diesen Rahmen geben, wo idealerweise wir alle mitwirken, weil es natürlich auch uns als Konsumentinnen betrifft, da es einen Unterschied macht, in welcher Art und Weise ich dann mein Haus baue. Da kann natürlich eine Stadt Wien nicht sagen, du musst es genau so bauen, wie ich es mir laut der Strategie wünsche. Das heißt, es ist so ein Zusammenkommen und insofern ein wichtiger Rahmen und ein gesetztes Ziel für
uns.
Und
das ist noch nicht immer ein Geschäft, sondern es geht einmal in erster Linie darum, Kooperationen zu ermöglichen und ein Umdenken zu ermöglichen.
Genau.
Sie haben ein Projekt im Vorgespräch erwähnt. Das ist ein Projekt, das Sie gemeinsam mit der Wienerberger machen. Da geht es um den U-Bahn-Bau. Mhm. Es wird die U2 gebaut, es wird die U5 gebaut. Da entstehen riesige Mengen an Aushubmaterial und Sie arbeiten gemeinsam mit Wienerberger. Ist das ein Beispiel?
Das ist, würde ich sagen, ein sehr gutes Beispiel zu einem Umdenken oder Potenzial erkennen, man kann es auch so nennen, dass Aushubmaterial nicht per se Abfall ist, sondern auch als Rohstoff eben genutzt werden kann und insofern für die Produktion von Ziegeln auch geeignet ist. Und hier gibt es im Untergrund von Wien auch sehr brauchbaren Boden. Das heißt, hier hat man rechtzeitig in diesem Projekt erkannt, dass man hier in Kooperation mit der Expertise natürlich von Wienerberger dieses Aushubmaterial weiter nutzen kann.
Das ist ein spannendes Projekt, das wir uns in der Zukunft vielleicht mal in einer Sendung anschauen. Also wir sehen, es ist mal wichtig, eine Kreislaufwirtschaftsstrategie zu haben. Es ist sehr wichtig, dass der Energiesektor einen großen Anteil daran hat und dass die Stadt Wien die Schätze, die sie schon hat, auch hebt. Wir haben heute auch, wenn ich so zusammenfassen darf, gesehen, dass das noch nicht unbedingt Geschäftsmodelle sind, sondern eher Absichtserklärungen, Frau Stagel.
Ja, da gibt es auch noch wirklich sehr viel zu tun, weil global haben wir derzeit eine Zirkularitätsrate von 9%. ist eher 9% zurückgegangen.
Das heißt, 90% der Rohstoffe werden ein einziges Mal verwendet.
Ganz genau. Ist noch ganz klar, dieses lineare Produktionsmodell ist bei weitem noch der Mainstream. In Europa sind es 11%, in Österreich sind 14%. Es ist besser, aber es ist nicht bedeutend besser. Das heißt, von alleine passiert es nicht, dass wir hin zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Und deswegen ist Wien so eine spannende Situation, weil eben die gesetzgebende, die staatliche Einheit mit bedeutenden Unternehmen der Stadtwerke so eng zusammenarbeitet, wie ich höre. Und da kann man dann die Kooperationspartner leichter finden. Und diese Prozesse müssen ganz fein abgestimmt, identifiziert und betrieben werden dann, damit man dann gute Beispiele hat, von denen auch andere lernen können.
Also wir stehen hier am Anfang, auch in der Stadt Wien. Vielen Dank an Sie beide. Wir gehen hier in Wien noch nicht full circle, aber wir haben einen großen Anfang gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
Danke.
Das war's für heute bei Full Circle. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau in unsere Shownotes. Dort findest du den direkten Link zu unserem Substack-Newsletter und unserer Steady-Community. Mit eurem Support über Steady können wir Full Circle weiterhin unabhängig produzieren. Und wir bedanken uns auch für die Startförderung von der Wirtschaftsagentur Wien. Bis zum nächsten Mal.